Ich weiss nicht, ob ihr einen Wunsch habt für das neue Jahr. Ich habe einen. Ich habe mir überlegt, was wünsche ich mir für das Jahr 2023. Und ich habe gemerkt, das, was ich mir am meisten wünsche, ist mehr Gelassenheit, mehr Gottvertrauen. Wenn ich zurückschaue auf das Jahr 2023, dann wird deutlich, da hat es sehr viel Unruhe gehabt. 2022, danke. Schauen wir nochmal schnell. Es hat viel Unruhe gehabt in meinem Leben, in meinem Sein. Und zwar nicht mal primär ganz persönlich, ganz nah, sondern vor allem im Aussen, im näheren Umfeld, in meiner Familie, bei meinen Freunden, in verschiedenen Lebenssituationen. Ich habe viel mehr Sorgen gemacht. Das hängt auch damit zusammen, dass ich als Basis in meinem Leben nicht gerade so ein riesiges Mass an Optimismus mit auf den Weg bekommen habe. Die Gesundheit meiner Eltern und Schwiegereltern beschäftigt mich immer wieder, ihr Älterwerden. Dann hat es mehrere Umzüge gegeben, Wohnungs-, Haussuchen, Stellensuchen in meinem Umfeld. Es hat verschiedene schwierige und einschneidende Diagnosen gegeben bei Freundinnen. Und ich habe gemerkt, das bringt Unruhe. Und es beschäftigt mich. Es bedeutet auch, dass es manchmal die ein oder andere schlaflose Nacht hat gegeben. Und meine Arbeit als Psychotherapeutin ist dort auch nicht wirklich hilfreich, weil ich immer wieder merke, je mehr man ja weiss vom Leben von anderen Menschen, desto mehr ist man an der Quelle, um sich Sorgen zu machen um andere. Das war mit ein Grund, warum ich im November auch im Frauenfrühstück, wo einige von euch dabei sind, das Thema Sorge aufgenommen habe. Dort hat es geheißen, wenn das nur gut kommt von Sorgen, Ängsten und Vertrauensschritten. Und das ist übrigens auch noch online, wenn das jemand gerne noch möchte nachhören möchte, vielleicht auch jemand von den Männern. Es wäre ja schön, wenn ich das Thema Sorgen jetzt heute abschließen könnte. Stattdessen bringe ich noch ein paar weitere herausfordernde Aspekte von diesem Thema. Und zwar möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen, was Sorgen denn in unserem Glauben verloren haben oder dort bedeuten. Und zum Anfang nimmt es mich Wunder, wie ihr selber Sorgen würdet definieren. Was gehört zur Sorge? Was macht Sorgen aus? Was würdet ihr sagen?
Ungewissheit.
Angst. Überforderung, nicht wissen, ob man einer Situation gewachsen wird sein. Auch Hilflosigkeit, je nachdem. Das Potenzial, dass etwas Schlimmes tatsächlich eintreffen kann, ist drinnen irgendwie. Also es ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Es könnte etwas passieren und das ist Teil von der Sorge. Der Aspekt, es könnte tatsächlich etwas Schlimmes passieren.
Ausgeliefert sein.
Also wie zu merken, wir haben es nicht in der Hand, wir haben es nicht unter Kontrolle. Ich habe zwei Definitionen mitgebracht. Die eine ist aus einem Bibellexikon, die andere von Wikipedia. Da steht, Sorge ist ein ängstliches und schmerzliches Vorausdenken ohne die Gewissheit, mit den tatsächlichen oder erwarteten Schwierigkeiten fertig zu werden. Ich lese es nochmal. Sorge ist ein ängstliches und schmerzliches Vorausdenken. Also wir können etwas antizipieren, etwas uns vorstellen, das ängstlich und schmerzlich ist. Und es ist ohne die Gewissheit, mit den tatsächlichen oder erwarteten Schwierigkeiten fertig zu werden. Da kommt die Unsicherheit drin. Bei Wikipedia steht es folgendermaßen: In der Sorge wird eine subjektiv erwartete Not oder Gefahr gedanklich vorweggenommen und wirkt sich auf das Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten aus. Da wird nochmal angesprochen, dass es mit unserer Imaginationsfähigkeit zu tun hat, mit unserer Vorstellungskraft, dass wir uns etwas vorstellen können, was passieren könnte. Etwas, was wir eben als Not oder Gefahr einschätzen. Und wenn wir das uns vorstellen, hat es Auswirkungen auf unser Fühlen, auf unser Denken, aber auch auf unser Verhalten. Das Thema Sorge ist eins, das auch in der Gesellschaft und in der Bevölkerung ein Thema ist. Die Credit Suisse macht jedes Jahr ja das Sorgenbarometer, wo die Schweizer Bevölkerung befragt wird, oder eine Auswahl von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern werden befragt, was ihre grössten Sorgen sind, mit was dass sie am meisten zu kämpfen haben. Und ich habe hier aus dem ganzen Sorgenbarometer vom Jahr 2021 und 2022 Top 5 mitgebracht. Ihr seht im 2021, das ist nicht verwunderlich, ist Corona zoberst. Das hat alle am meisten beschäftigt, knapp gefolgt von Umweltschutz und Klimawandel. Im Jahr 2022, ein Jahr später, ist der Umweltschutz an der ersten Stelle. Corona taucht unter den ersten 5 Positionen gar nicht mehr auf. Das macht auch deutlich, wie wir in unseren Sorgen und in unserem Fokus auch variabel sind und wie schnell etwas anderes kann, aufs Tapet kommen. Jetzt könnte man sagen, das Sorgenbarometer, das geht uns ja nichts an, uns Christen. Weil schliesslich wissen wir ja, wo wir mit unseren Sorgen haben sollen. Wir wissen, wo wir diese Sorgen dürfen deponieren. 1. Petrus 5,7 werden wir aufgefordert, werfen alle Sorgen auf ihn, Gott, denn er sorgt für euch. Wie geht es euch mit dieser Aussage, mit dieser Aufforderung? Was löst das so bei euch aus? Werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Das kann Ruhe bringen, ja. Es kann auch noch mehr Druck machen, wenn man weiss, man sollte doch das loslassen und bei Gott deponieren. Und irgendwie bleibt das Zeug immer wieder kleben, man schafft es nicht. Dann kommt noch Glaubensdruck dazu. Gelassenheit kann Quelle sein für Gelassenheit, zu wissen, wir können es jemandem abgeben. Entlastung. Aha, leichter gesagt als gemacht. Ihr merkt, es ist ein bisschen eine Spannung drin. Wir haben eine Ambivalenz drin. Einerseits ist es etwas extrem Einladendes, etwas, das uns entlasten kann und uns auch einladen kann, unsere Sorgen eben nicht allein zu tragen. Und andererseits, so einfach ist es ja gar nicht unbedingt. Ich habe mir überlegt, was ist denn die Bedingung, dass das funktionieren kann? Und bin zum Schluss gekommen, die Bedingung ist eigentlich, dass wir 100% sicher sind in unserem Glauben, 100% ruhig sind, 100% Vertrauen haben in unserer Gottesbeziehung. Wenn das wirklich da ist, ich glaube, dann würde es funktionieren. In meinem Leben ist es nicht so. Ich weiss nicht, wir müssen jetzt nicht eine Umfrage machen, wie viel Prozent das ihr einschätzt, aber ich habe gemerkt, der Glaube als solches, unser Unterwegssein im Glauben, unsere Beziehung mit Gott, die hat ja an sich auch das Potenzial für Sorgen. Und das wäre jetzt noch eine weitere Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Welche Sorgen im Glauben gibt es denn? Oder welche Zweifel und Ängste kennen wir in unserem Unterwegssein mit Gott? Persönlich kann ich ein Beispiel machen. Ich frage mich zum Beispiel immer wieder, ist mein Glaube wirklich tragfähig? Langfristig wirklich tragfähig? Ich frage mich immer wieder, wenn es hart auf hart kommt, wenn es mal wirklich richtig wird rebeln in meinem Leben, wenn irgendeine verrückte Diagnose kommt, wenn ich den Roman verliere oder sonst irgendetwas passieren würde, würde der Glaube tragen? Würde ich mich können an Gott festhalten? Würde ich können, treu bleiben? Das ist etwas, was mich zwischen nie beschäftigt. Das ist wirklich eine Sorge, die ich manchmal habe. ist mein Glaube, solange der mich schon begleitet und so näher auch an meinem Herz ist, weil ich mit dem auch aufgewachsen bin, ist der Glaube tragfähig. Oder in den therapeutischen Gesprächen mit Menschen merke ich immer wieder, dass die Frage, reicht es denn für den Himmel? Bin ich wirklich gerettet? Dass diese Frage immer wieder auftaucht, viel häufiger als mir eigentlich lieb ist. Die Frage ist, habt ihr andere Beispiele noch, wo Sorgen, Ängste und Zweifel eben gerade mit dem Glauben zusammenhängen? Ein bisschen krass ausgedrückt, wenn wir Gott nicht hätten, nicht im Glauben unterwegs wären, hätten wir diese Sachen vielleicht nicht, um damit zu kämpfen. Gibt es andere Beispiele, die ihr noch kennt oder euch in den Sinn kommen? Das Thema Himmel und Hölle und was passiert mit unseren Freunden und Familienangehörigen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Ja. Die Sorge um die, um ihre Leben, um ihre Zukunft. Dass Gott ungleich ist, dass er deine Gebete nicht erhört und nur die von den anderen, also dass Gott vielleicht auch nicht gerecht ist oder Lieblinge hat oder nicht jeden gleich behandelt. Einerseits, dass Gott vielleicht ungerecht ist, aber vielleicht auch, dass du ja vielleicht etwas falsch machst. Kann ja auch noch mitschwingen, oder? Ja. Genau. Also ist der Gott wirklich vertrauenswürdig, wenn ich mich ihm ausliefere? Ist das ein Risiko, das sich lohnt, weil Gott eben verlässlich ist und weil ich bei ihm in guten Händen bin? Oder meint er es vielleicht gleich nicht so ganz gut mit mir? Würde es vielleicht ausnützen? Also mir kommt da auch in den Sinn, ich habe noch ein paar Beispiele für mich aufgeschrieben. Ich höre das auch immer wieder, dass Leute das Gefühl haben, wenn es um das Thema Berufung geht, ich müsste sicher auf Afrika. Also im Sinne von Gott würde mich ganz sicher in eine Berufung hineinstecken, wo es mir absolut nicht wohl ist. Das geht ein bisschen in die Richtung, oder? Gibt es noch andere Beispiele? Ja. Das heisst, weil du weisst, es ist nicht nur eine Sorge, sondern es ist eine Gewissheit, du schaffst es allein nicht, ist dein Gebet, träg du mich dort, wo ich es selber nicht kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist so das. Ja. Und ein paar andere Beispiele. Eine Sorge ist zum Beispiel, warum fällt das Bibellesen immer so schwer und warum ist die Bibel oft so schwer verständlich? Könnte das denn nicht einfacher sein? Oder der Gedanke, wenn ich wirklich andere Menschen erreichen will, dann müsste doch mein Glaube irgendwie überzeugender sein. Wenn ich ein Zeugnis sein möchte. Oder ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Gedanken, dass Jesus vielleicht bald wiederkommt. Sehnet ihr euch nach dem? Oder löst das eher Beklemmung aus? Krankengebet. Kann ich es wagen, für Kranke zu beten? Und was sagt das über meinen Glauben aus und über meinen Gott, wenn nachher vielleicht scheinbar nichts passiert? Kommt Gott nicht zu spät? Ich meine, dass er kann, ist klar. Aber kommt er rechtzeitig? Das ist Gott wirklich gut? Das ist etwas, was mich auch immer wieder bewege. Kann ich mich auf die Verheißungen von Gott einlassen? Es sind ganz viele Beispiele, die deutlich machen, dass auch im Glauben, in unserem Unterwegssein mit Gott Sorgen gibt. Und ich habe mich gefragt, wie es auch unseren Glaubensmüttern und Vätern ergangen ist in dieser Hinsicht. Und habe nicht die ganze Bibel gelesen, aber ich bin drüber geflogen und habe diverse Beispiele gefunden von sich sorgenden Menschen in der Bibel. Es fängt ganz am Anfang schon an. Adam und Eva haben schon das erste Mal eine Sorge gehabt, nämlich, dass sie zu kurz kommen. Die haben das Gefühl gehabt, sie kommen zu kurz, wenn Gott ihnen etwas dort vorenthaltet, wenn der eine Baum nicht darf, wenn man sich dort nicht darf bedienen, dann ist nicht gut. Die Sorge zu kurz kommen, bei Adam und Eva ist ein Beispiel. Kain und Abel, der Kain, der irgendwo das Gefühl hat, Gott ist parteiisch, ich bin weniger wert, mein Opfer zählt nicht. Die Sorge, nicht zu genügen vor Gott. Abraham und Sarah, Abraham ist ja unser, das glänzende Beispiel, das für Glauben steht, so ein Glaubensheld eigentlich. Aber wenn wir seine Geschichte lesen, dann wird deutlich, da sind wahnsinnig viele Sorgen drin gewesen in dieser Biografie. Und beide haben, wo sie die Verheißung bekommen haben von Gott, dass der Sohn wird kommen und die unzähligen Nachkommen, haben beide das Gefühl gehabt, viel zu schön, um wahr zu sein. Gott, du kommst definitiv zu spät. Aus dem Alter sind wir draus, für Kinder zu haben. Mose, ein weiteres Beispiel. Wo Gott ihn beruft beim Dornbusch, kommen gerade nicht nur eine Sorge, sondern gerade mehrere. Er macht sich Sorgen, dass er zu wenig gut reden kann. Er macht sich Sorgen, dass das Volk Israel ihn nicht akzeptiert. Er macht sich Sorgen, dass der Pharao nachher im Gram ist. Da kommen ganz viele Sorgen ins Spiel. Und er hat ganz klar das Gefühl, ich bin für diese Mission ungeeignet. Gott, du überschätzt mich. Und wo sie nachher unterwegs sind, das Volk Israel in der Wüste, nach dem Exodus, dann hören ja die Sorgen nicht auf. Dann haben sie das Gefühl, jetzt hast du uns aus Ägypten rausgeführt, aber was sollen wir jetzt essen und was sollen wir trinken? Wir werden verhungern, Gott lässt uns im Stich. Das Volk Gottes hat immer wieder sich Sorgen gemacht und an dieser Gottes Treue gehadert. Dann kommen drei Propheten, die wir begegnet sind. Der Prophet Elia. Von ihm lesen wir, dass er die Baalspriester hat umgebracht. Das ist eine verrückte Geschichte. Er hat dort auch eigenmächtig gehandelt, wird nachher von der Isabel verfolgt, flüchtet in die Wüste und hat dort die Krise von seinem Leben. Weil er wie merkt, irgendetwas läuft nicht gut, er ist sehr entmutigt, er will sogar sterben, dort unter dem Gingsterbusch. Und es kommt mir vor, wie wenn er sagt das sogar, ich bin nicht besser als meine Väter. Seine Sorge ist, ich habe es versammelt, ich habe versagt, Gott ist enttäuscht. Beim Jona ist es noch etwas anders. Der macht sich, ich weiß nicht, was seine Sorgen alle waren, aber auf jeden Fall hat er keine Lust auf die Mission, die Gott ihm geschickt hat nach Ninive. Er flüchtet vor Gott. Und am Schluss lesen wir, dass er, wo Gott sich erbarmt über dem Volk, sagt er eben genau, Gott, ich habe ja gewusst, dass du so barmherzig bist. Es hat ihn aufgeregt, weil er sich Sorgen gemacht hat, zu Recht, dass das Ganze vielleicht eine Farce wird und dass er etwas ankündigen muss, was nachher gar nicht passiert und nicht glaubwürdig dasteht. Er hat sich gestört an dieser Barmherzigkeit von Gott. Der Prophet Jeremia ist auch noch so ein Beispiel. Er, der am Anfang von seiner Mission, wo er berufen wird, ganz klar sagt, schau, ich bin zu jung. Das kannst du nicht mit mir machen, Gott. Du rufst den Falschen. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, da gäbe es sicher noch mehr Beispiele, ist mir Maria in den Sinn gekommen, wo der Engel kommt, wir haben jetzt gerade Weihnachten gehabt, wo der Gabriel, der Engel kommt, ihr die Schwangerschaft und Geburt verheisst und sie einfach mal zuerst fragt, wie soll das gehen? Aus dem spricht aus meiner Sicht durchaus eine Sorge. Wie soll das nur gehen? Und es spricht auch aus dem heraus, Gott ist mir rätselhaft. Ich weiß nicht, wie das soll sein. Später, wo die Jünger mit Jesus unterwegs sind, gibt es die Situation auf dem See, wo es einen Sturm hat. Und die Jünger das Gefühl haben, wir werden ertrinken. Und es kümmert Jesus nicht. Da ist die Sorge, dass er sie im Stich lässt. Der Petrus schließlich, wo ja in seinem Unterwegssein mit Jesus immer wieder Aufs und Abs hatte. Aber sicher dann, nach dieser dreimaligen Verleugnung, nach der Verhaftung von Jesus, sich definitiv Sorgen gemacht hat, dass er jetzt draußen ist. Und dass er jetzt eigentlich seine Karten verspielt hat, auch als Jünger. Weil Gott gar nicht kann, so endlos Geduld haben mit ihm. Wir haben also anhand von diesen Beispielen eigentlich ein sehr tröstliches Fazit, finde ich. Nämlich, dass Sorgen menschlich ist. Sich Sorgen machen, beunruhigt sein, sich beeindrucken von Lebensumständen, das ist menschlich. Das darf so sein. Und da tun die biblischen Figuren keinen Unterschied machen. Das ist bei denen auch der Fall. Zugleich bleibt natürlich die Einladung da. Auch wenn Glauben und Zweifel Hand in Hand gehen, hört Gott nicht auf, um unser Vertrauen zu werben. Und dass im Umgang mit Sorgen das Vertrauen ein verheißungsvoller Ansatz ist, das zieht sich auch durch die ganze Bibel. Das begegnet uns immer wieder. Werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte darum jetzt in einem zweiten Schritt mal schauen, was für Vertrauensgeschichten begegnen uns da im Alten und Neuen Testament. Auch da gäbe es sicher noch andere Beispiele. Da kommt, vielleicht kommt euch das eine oder andere auch in Sinn. Noah ist mir in Sinn gekommen. Ich weiss nicht, wie ich reagiert hätte, wenn Gott mir einen Auftrag gäbe, so ein riesiges Schiff zu bauen. Weit und breit kein Regen. Die Leute, die sich gefragt haben, was mit dem abgeht. Wahrscheinlich wäre er in die Klinik eingewiesen worden. Vom Noah lesen wir, und er tat alles, was Gott ihm geboten hatte. Punkt. Er tat alles, was Gott ihm geboten hatte. Der Noah scheint den Auftrag nicht in Frage zu stellen und vor allem den Auftraggeber nicht in Frage zu stellen. Beim Abraham, wo wir vorhin auch das Beispiel hatten, auch fürs Zögern oder das Ungläubig sein, nämlich die Frage, du kommst zu spät, Gott, wir können gar nicht schwanger werden. Er erweist sich ja eben auch als der, der Vertrauen hat, wo Gott ihn ruft, zum Ausziehen, um seine Familie und sein Land zu verlassen und in das Land hineinzugehen, wo Gott ihm verheißt, dann läuft er. Da zog er aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Josef, auch ganz eine verrückte Geschichte. Gott hat früh über Träume in sein Leben hineingeredet. Er ist nicht so weise mit dem umgegangen, hat sich finden gemacht unter seinen Brüdern, ist ja der in den Brunnen gerührt worden, verkauft worden und hat ganz unterdürren müssen, über manches Jahr. Am Schluss sagt er bei dieser letzten Begegnung mit seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut mit mir zu machen. Da kommt etwas zum Ausdruck von dem Vertrauen, wo der Josef durch die Aufs und Abs von seiner Biografie offenbar getragen hat. David und Goliath, ganz eine alte Geschichte, eine bekannte Geschichte, eine Sonntagsschulgeschichte. Der David argumentiert, Gott hat sich als treu erwiesen, wenn ich als Hirte auf dem Feld war. Und er wird sich auch als treu erweisen, wenn ich jetzt gegen den Ries antrete. Der David hat einen Vertrauensschritt gemacht, hat darauf vertraut, dass Gott ihn retten kann und ihm den Sieg geben kann. Beim Hiob war es ja ein ewiges Auf und Ab. Und er hat ja sehr auch gerungen mit Gott. Also da sind die Sorgen, was noch alles mit seinem Leben passiert, sind sehr wohl präsent gewesen. Aber auch er kommt am Schluss zum Fazit, dass er sagt, ich erkenne Gott, dass du alles vermagst. Der Hiob hat mit Gott gerungen und er ist zu dem Schluss gekommen, Gott, es verhebt, was du sagst. Beim Daniel und seinen Freunden im Feuerofen ist noch eine krassere Aussage. Dort sagen sie, ob unser Gott uns rettet oder nicht. Das heisst, sie lassen es völlig offen. Sie sagen, Gott ist der Weg, es ist egal. Wir sind treu, wir vertrauen dem Gott. Bei den Propheten lesen wir immer wieder, das heisst, denn der Herr hat geredet und das ist schon, hat schon gelangt, für das sie gelaufen sind und ihren Auftrag ausgefüllt haben. Bei der Maria kommt nach dem anfänglichen Zögern nachher die Aussage, sprich, mir geschehe nach deinem Wort, wo sie wie einwilligt in den Plan von Gott. Beim Hauptmann in Kapernaum kommt das Vertrauensvotum, wenn du Jesus nur ein Wort sagst, dann wird mich nicht gesund. Der Petrus, der ehrlich ist bei Jesus und ihm sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dort nach der Auferstehung, bei dieser Begegnung am See. Und der Hananias ist mir noch in Sinn gekommen, im Zusammenhang mit dem Saulus, Paulus. Der Saulus hat ja das Bekehrungserlebnis, das ziemlich dramatische vor Damaskus, ist nachher blind. Und dann kommt der Engel zu dem Hananias, zu einem von dieser Gemeinde, und sagt im Gang zum Saulus, ihm die Hände auflegen und für ihn beten, damit er wieder sieht. Und der Hananias findet, Gott, ist nicht so eine gute Idee. Der Saulus, das ist im Fall der, der die ganze Zeit uns verfolgt und uns tötet. Und Gott überzeugt ihn und er macht einen Vertrauensschritt, Gott auf einen Menschen zu, der eigentlich ein Find war. Ganz viel Vertrauen, das uns in diesen biblischen Geschichten begegnet. Die Frage ist, was ist denn eigentlich Vertrauen? Vertrauen hat etwas zu tun mit Wagen, mit Riskieren, mit Mut auch, den Mut haben für etwas. Es hat auch etwas zu tun mit einer Beziehung, dass wir uns auf etwas oder jemanden verlassen, auf jemanden bauen, dass wir uns jemandem anvertrauen oder auch jemandem etwas zutrauen. Ein Autor, der nicht unbekannt ist, hat mal gesagt, Vertrauen ist die stillste Form von Mut. Das finde ich wahnsinnig schön. Vertrauen ist die stillste Form von Mut. Es ist eben nicht selbstverständlich. Und wenn wir nochmal bei diesen Glaubenshelden schauen, dann werden noch ein paar weitere Aspekte von Vertrauen deutlich. Vertrauen hat zu tun, mit Machen, Tun, mit Schritt wagen, einfach mal gehen. Vertrauen hat aber auch zu tun mit Aushalten. Der Josef hat mehrere Situationen gehabt, dort in dem Brunnen, dann im Gefängnis, wo er angeklagt worden ist, die Frau von Potiphar bedrängt zu haben. Es hat x Situationen gegeben, wo es überhaupt nicht gut hat ausgesehen. Und er hat ausgehalten, festgehalten. Vertrauen hat auch den Aspekt vom sich erinnern, daran denken, was Gott alles schon da hat in unserem Leben. Beim David war das so gewesen. Aber auch mit Kapitulieren. Kapitulieren in einem guten Sinn, die Waffen strecken und sagen, hey Gott, ich vertraue dir. Das kann ein Schritt sein, wo vielleicht nicht so, wo man nicht zuerst gerade mit Vertrauen in Verbindung bringen, aber wo auch dazugehört, kapitulieren. Loslassen, egal wie es ausgeht. Gehorchen, gerade bei den Propheten, denke ich, ist Gehorsam ein ganz grosses Thema gewesen und auch immer wieder ein Vertrauensschritt. Einwilligen bei der Maria, etwas zutrauen beim Hauptmann. Beim Petrus das ganz ehrlich sein, das ist ja auch schon ein Vertrauensvotum, wenn man sein Herz teilt und Gott sagt, was einen beschäftigt. Und dann aber auch das Riskieren, wenn man nicht weiss, ob es gut rauskommt. Mir ist bewusst worden, dass in dieser ganzen Vertrauensgeschichte in ganz viel Aktives ist. Wir sind gefordert, wir sind gefragt. Es braucht eine Art unsere Entschlossenheit. Und, das ist auch nicht ganz so einfach, der Schmerz ist nicht ausgeschlossen. Oft ist es auch mit Schmerz verbunden, das Vertrauen. Und entsprechend bin ich ganz fest der Überzeugung, dass Vertrauen ein Lernprozess ist, und zwar ein lebenslanger Lernprozess. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Es ist ein Zusammenspiel zwischen meiner eigenen Treue und dieser Hilfe von Gott. Ich möchte zusammenfassend nochmal einfach drei Aspekte herausstreichen, die mit dem Vertrauen und im Umgang mit den Sorgen vielleicht können hilfreich sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, immer wieder einfach Menschen zu sein. Mensch sein ist der erste Punkt. Jesus redet und sagt im Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir müssen nicht das machen, was nur Jesus machen kann. Wir dürfen Menschen sein, wir dürfen auch empfinden wie Menschen und beeindruckt sein von Situationen. Tante Sabine Nägeli hat mal geschrieben, dass wir Menschen und Dingen eine Mächtigkeit zuschreiben, die sie gar nicht besitzen, scheint uns genauso selbstverständlich, wie wir Gottes Mächtigkeit in Zweifel ziehen. Es ist Teil von unserem Menschsein, dass wir uns lernen beeindrucken von Menschen, von Gegebenheiten, von Lebenssituationen. Und es ist auch Teil von unserem Menschsein, dass wir Gott immer wieder unterschätzen und um das Gottvertrauen münd ringen. Wir haben Angst in dieser Welt, aber Jesus sichert uns zu, dass er sie überwunden hat. Wir dürfen Mensch sein. Und wir müssen aber auch Gott lassen, Gott sein. Das ist der zweite Aspekt. In Jesaja 55,8 macht Gott deutlich, dass er weiss, dass wir dort ein Problem haben, oft mit seinen Wegen. Er sagt dort auch, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Gott weiss darum. Und Antje-Sabine Nägeli schreibt dazu, manchmal sind es gerade die am bedrohlichsten erscheinenden Wogen, die uns ans rettende Ufer tragen. Manchmal ist es gerade das Ende, das uns zum rettenden Neubeginn wird. Gottes Wege sind sehr oft anders als die, wie wir es uns wünschen würden. Und das gilt es auszuhalten. Wir müssen Gott lassen Gott sein. Und wir dürfen aber, das ist das Dritte, auch auf Gottes Verheißungen bauen. Ich weiss nicht, wie es euch geht mit dem Vers aus Römer 8, wo ja wunderbar ist, aber auch so herausfordernd. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist eine Herausforderung in vielen Situationen, wo wir drinnen stehen, wo es nicht scheint aufzugehen. Aber wir dürfen auf die Verheißungen bauen. Und ich habe da zwei Zitate gefunden, die mir helfen, diesen Vers ein bisschen zu flankieren und ein bisschen zu stabilisieren. Der Václav Havel hat mal gesagt, Hoffnung ist nicht Optimismus, nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas einen Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Und der Hans-Joachim Eckstein sagt, nicht alles, was geschieht, entspricht dem guten Willen Gottes. Aber am Ende muss sich alles, was geschieht, dem beugen und unterordnen, was dem guten Willen Gottes entspricht. Wir haben heute ein bisschen darüber nachgedacht, was Sorgen mit unserem Glauben zu tun haben, wie wir dann glauben können und wie das Vertrauen vielleicht auch wachsen kann. Und ich werde schließen mit zwei weiteren Zitaten. Das eine ist von Jens Stangenberg, der sagt, Glaube ist ein Hören auf Gottes Ruf, ein Herausgehen aus dem Gewohnten, im Vertrauen auf Gottes Stimme. Und dann ganz wichtig, Glaube erweist sich im Gehen, im Schritte machen und im Offensein für Gottes Zukunft. Das ist schwierig. Gott gibt uns nicht Pfanne fertig, die Lösungen oder zeigt uns nicht immer gerade, wo das Ziel wird sein und wie es wird aussehen, sodass wir uns am Schärmen können wissen und dann sozusagen auf Vorrat Vertrauen haben, sondern Glauben erweist sich im Gehen, im Unterwegssein, im Schritt machen, im Offensein für Gottes Zukunft. Der Martin Schleske, Gegenbauer, hat es noch etwas pointierter gefasst und ich bin nicht dort, aber das ist etwas, was ich mich möchte noch ausstrecken in die Richtung. Er schreibt, zu wissen, dass mein Leben anders sein darf, als ich es mir wünsche. Und zu wissen, dass auch Gott anders sein darf, als mein Glaube es ihm erlauben will. Das ist die Verneigung meiner Seele vor Gott. Zu wissen, dass mein Leben anders sein darf, als ich es mir wünsche. Und zu wissen, dass auch Gott anders sein darf, als mein Glaube es ihm erlauben will, das ist die Verneigung meiner Seele vor Gott. Ich bete. Großer Gott, wir sind dankbar, dass wir das Jahr 2023 mit dir dürfen anfangen. Die Jahreslosung ist von der Hagar, wo du dort in der Wüste aufgesucht hast, wo sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir haben genau das so fest nötig, dass wir uns immer wieder als Menschen erfahren, wo du siehst und dass wir uns an dem können ausrichten und auch unter dem dürfen Schutz erfahren. Du siehst, wie viel Sorgen uns immer wieder in Beschlag nehmen, in unserem ganz persönlichen Leben, aber auch weltweit, in dem Geschehen draussen. Du weißt, wie wir sind als Menschen, dass uns ganz vieles nahe geht, das Herz geht, dass auch in unserer Beziehung zu dir immer wieder Fragen, Zweifel und Unsicherheiten auftauchen. Und ich bin dir dankbar, dass in deinem Wort so deutlich zum Ausdruck kommt, so ist es, genau so, nicht anders. Es muss nicht einfacher sein. Es muss nicht geschmeidiger sein. Es darf genauso holprig sein, wie es auch bei unseren Glaubensvätern und Müttern war. Das Ringen mit dir, das sich immer wieder auf den Weg machen, immer wieder aufs Vertrauen setzen, aber auch immer wieder ermutigt werden von dir. Du bist diesen Menschen auch nachgegangen. Danke, dass es ein Zusammenspiel ist, dass wir uns dürfen ausstrecken und immer wieder entscheiden, dir zu vertrauen. Danke aber, dass du dich auch immer wieder zu uns runterbeugst, uns an die Hand nimmst, uns ermutigst und wirbst um unser Vertrauen. Und ich bitte dich, dass wir in diesem Jahr 2023 dürfen Schritte machen dürfen. Ich bitte dich, dass du unser Vertrauen stärkst, dass du uns auch hilfst, auszuhalten. Ganz oft ist das über Jahre und Jahrzehnte gegangen, bis deine Verheißungen wahr sind worden. Und wir vergessen manchmal, dass es Zeit braucht und dass du einen eigenen Zeitplan hast. Ich bitte dich auch, dass du uns Geduld gibst und dass du unseren Glauben bewahrst. Amen.